Ja, dann machen wir Fortsetzung. Teil 6, Entstehung und Überlieferung des Neuen Testaments. Und dazu gehört auch ein Blick auf den Sachverhalt, auf diesen Tatbestand, dass wir sehr viele Abschriften haben vom Neuen Testament und der neutestamentlichen Schriften. Und das führt zu einem damit zusammenhängenden Problem, das diskutiert wird, viel diskutiert wird. Und das wird dann unser siebter Teil sein, Unterschiede in den neutestamentlichen Handschriften. Ja, und das hat einen Streit entfacht. Führen nicht alle diesen Streit, man muss ihn auch gar nicht. Aber ist doch ein Streit entstanden um den rechten, allein wahren Text. Ja. Aber jetzt der Reihe nach. Also Teil 6, Entstehung und Überlieferung des Neuen Testaments. Also wie kam es zu den Schriften, den heiligen Schriften des Neuen Testaments, die Propheten und Apostel Gottes, die gemäß Epheser 2,20 den Grund legten zur Gemeinde, die Propheten und Apostel Gottes, also Propheten, die neutestamentlichen Propheten und die Apostel, wurden von Gott beauftragt und befähigt, das von ihm Offenbarte aufzuschreiben. Und nicht nur das, was ihnen durch den Geist offenbart wurde, sondern auch das, was Jesus, der Meister, sie vorher gelehrt hatte. Schlagen wir dazu auf, Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14. Dort verheißt Jesus den Jüngern, dass er, wenn er sie verlässt, dann werde nachher, er werde wieder zu ihnen kommen im Heiligen Geist. Er verheißt das Kommen des Heiligen Geistes. Im Verse 16 und 17. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben. Also an meiner Stelle kommt er. Dass er bei euch sei in Ewigkeit, er wird bei euch bleiben, euch nicht verlassen. Ich verlasse euch jetzt, er verlässt euch nicht. Den Geist der Wahrheit. Und von diesem Geist sagt er im Vers 26, Johannes 14, 26, der Sachwalter oder der Tröster oder der Beistand, es wird verschieden übersetzt, oder der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist also hat die Schreiber der Evangelien daran erinnert, an alles, was Jesus gesagt hatte. Und entsprechend haben sie aufgeschrieben und was sie aufgeschrieben haben, kein Wort ist falsch. Inspiration verbürgt dafür, dass keine Irrtümer geschehen. Offenbarung, das ist Gott offenbart, also das ist der Inhalt. Und der Heilige Geist durch Inspiration sorgt dafür, dass dieser Inhalt nicht verfälscht wird, dass keine Irrtümer entstehen. Und so konnten sie aufschreiben, fehlerlos, fehlerfrei, alles, was Jesus sie gelehrt hatte, so wie es in den Evangelien steht. Ferner hat der Heilige Geist, das steht auch in diesem Vers 26, der wird euch alles lehren, also nicht nur erinnern, sondern lehren, dass ihr all das, was Jesus gelehrt hatte, verstanden, tiefer verstanden, die ganze Tragweite dessen verstanden, und er wird sie weiterführen noch. Das steht in Johannes 16, Johannes 16, Vers 13. Johannes 16, Vers 13, wenn jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Warum sagt er hier in die ganze Wahrheit leiten? Weil er wie er im Vers vorher, im Vers 12 gesagt hatte. Johannes 16, 12. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Aber durch den Heiligen Geist würde er ihnen auch all das sagen, die ganze Wahrheit. Und wir sehen dann, wie in den Lehrbriefen die Apostel von Dingen schreiben, von denen hat der Herr noch nicht gesprochen, vom Geheimnis der Gemeinde, Juden und Heiden, ein Leib in Christus, er das Haupt und die Gemeinde der Leib. Davon hat er nicht gesprochen, aber davon sprach er durch den Heiligen Geist zu den Aposteln und die schrieben das dann auf. So wie dem Johannes, als Beispiel können wir uns Johannes ansehen, Offenbarung 1,19. Da steht, schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Schreibe alles auf, was dir jetzt offenbart, was du gesehen hast und was alles dir noch offenbart werden wird. Schreibe auf. Und das haben sie getan. Und durch ihre Predigten, durch ihre Lehren, durch ihr Lehren und durch die Briefe, also durch ihr Schreiben, legten sie den Grund zur Gemeinde. Das steht in Epheser 2, Vers 20. Wir lesen von Vers 19 an, Epheser 2, von Vers 19 an. Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, also ihr Heiden, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen, Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Wobei Christus Jesus der Eckstein ist. Er ist der Eckstein. Von ihm geht alles aus, an ihm wird alles gemessen, an ihm wird alles ausgerichtet. Aber die Grundlage durch den Dienst, durch die Lehren, durch die Schriften der Apostel und Propheten. Und jeder Schreiber eines neutestamentlichen Briefes ist ein Schriftprophet. Auch wenn nicht alle Apostel sind. Judas war kein Apostel in diesem Sinn. Auch Jakobus nicht, aber sie waren Propheten, Schriftpropheten. Die Bücher des Neuen Testaments wurden geschrieben von Aposteln oder von Mitarbeitern der Apostel, zum Beispiel Markus und Lukas. Woran erkannte man einen Apostel? Daran, dass er seit der Taufe des Johannes bis zur Himmelfahrt mit dem Herrn gewesen und Zeuge seiner Auferstehung war. Das steht in Apostelgeschichte 1 so. Und dort wird deutlich, dass es mehr als nur die 12, nachdem Judas an seinen Ort gegangen war, mehr als die 11 waren, die als Apostel qualifiziert gewesen wären. Auch die als eben, damit die Qualifikationen von Aposteln hatten. Apostelgeschichte 1, 21. Es muss nun von den Männern, also mehrere, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in der der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag an dem er von uns weggenommen wurde, von diesen muss einer mit uns sein, ein Zeuge seiner Auferstehung. Also das sind die Qualifikationen für einen Apostel jetzt in diesem Sinn. Sie müssen von Anfang an seit der Taufe des Johannes dabei gewesen sein und sie müssen Zeugen der Auferstehung sein. Und das gilt für Jakobus. Jakobus wurde nachher Zeuge der Auferstehung, der Bruder des Herrn. Und Judas, die dann auch Schriftpropheten wurden, also mit apostolischen Qualifikationen. Und die legten den Grund durch ihren Dienst, durch ihre Schriften. Also daran erkannte man einen Apostel. Ein Apostel musste den Herrn gesehen haben. Paulus war ja damals noch keiner. Er war ein Feind, ein Verfolger der Gemeinde. Und darum haben die Korinther seine Apostelschaft in Frage gestellt. Und darum musste er darauf eingehen und antworten und was sagt er, 1. Korinther 9, Vers 1, bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Also er hat den Herrn gesehen, den aus den Toten auferweckten. Und in 1. Korinther 15 sagt er Folgendes von sich, nachdem er aufgezählt hat, wer alles Zeugen seiner Auferstehung geworden waren. 1. Korinther 15, Verse 4 und 5 und folgende, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, am letzten aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Und so ist Paulus auch durch diese Qualifikation beglaubigt, er hat den Herrn, den aus den Toten Auferstandenen gesehen, ist damit auch ein Zeuge der Auferstehung, wenn auch nicht am Tag der Auferstehung und in den Tagen danach, sondern später. Und schließlich erkennt man einen Apostel daran, dass er die Vollmacht hat oder hatte, Zeichen zu tun. 2. Korinther 13, Vers 13. Nein, 12, Vers 12, nicht 13, 13. 2. Korinther 12, Vers 12. Wir müssen von Vers 11 an lesen, warum Paulus das sagt, von sich sagt. 2. Korinther 12, 2. Korinther 12, Verse 11 und 12, ja.
Kurze Frage, kannte Paulus Jesus persönlich, also von Zulebzeiten?
Zu Lebzeiten.
Vorher theoretisch.
Ja, also, ja. Er wird ihn wohl auch gesehen haben. Es steht nicht geschrieben, aber das ist sehr wahrscheinlich. Er war ja in Jerusalem, Jesus wiederholt in Jerusalem. Und so wird Paulus ihn auch gesehen haben. Nicht? Ja.
War er nicht ein Schüler Gamaliels?
Ja, das war er auch noch. Saß zu Füßen Gamaliels. Was willst du damit sagen?
Ja, dann muss er ihn gekannt haben.
Warum?
Ja, Gamaliel hat doch auch zu den Obersten gehört zu dieser Zeit.
Ja. Ja, wir wissen nicht, worauf, auf welche Zeit sich Paulus bezieht. Also, dass er gelernt habe zu Füßen Gamaliels, das hat er eher wohl als junger Mann hat er gelernt, wo er war dann geschult, dass er dann auch als ein anerkannter, autorisierter Schriftgelehrter galt, ja. Bitte?
Da war Jesus theoretisch noch jung oder jünger sogar.
Ja, ja, aber wir sprechen jetzt von Paulus, ja? Ja. Gut, aber es kann natürlich auch sein, dass er das auf spätere Zeit bezieht. Also 2. Korinther 12, 12. Wir lesen ab Vers 11. Ich bin ein Tor geworden. Ihr habt mich dazu gezwungen, denn ich hätte von euch empfohlen werden sollen. Denn ich habe nichts den ausgezeichnetsten Aposteln nachgestanden. Das ist übrigens Ironie, die ausgezeichnetsten Apostel. Das sind die selbsternannten Superapostel, die in Korinth, die Korinther verwirrt und beunruhigt hatten. Im Griechischen steht Hyperlian, Apostolo, Hyper darüber hinaus und Lian, sehr. Also auf Deutsch wäre das so ungefähr die Garseer-Apostel. Da hört man die Ironie, die Garseer-Apostel. Also ich habe denen in nichts nachgestanden, wenn ich auch nichts bin. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und mächtigen Taten. Das ist ein Argument dafür, ich bin ein echter Apostel, ich habe diese Zeichen, ich habe Zeichen getan. Das ist wie bei Mose. Man konnte Mose in Frage stellen, ja, ist dir der Herr erschienen? Und dann gab ihm der Herr die Vollmacht, diese Zeichen zu tun, als Beleg dafür, ja, er war wirklich vom Herrn gesandt worden, also Mose. Und das gilt analog auch für die Apostel. Gott gab ihnen die Vollmacht, Zeichen zu tun, um damit sie zu bestätigen, als von Gott gesandte Boten, welche die Wahrheit Gottes verkündigen. Es ist nicht so, dass man durch Zeichen und Wunder zum Glauben kommt. Das ist auch nicht der Zweck der Zeichen und Wunder. Sondern der Zweck der Zeichen und Wunder war, die Träger der Botschaft zu bestätigen. Um gerettet zu werden, muss man der Botschaft glauben. Ja, das ist das Entscheidende. Und so waren die Apostel, die waren beglaubigt, von Gott selbst beglaubigt. Folglich, was sie lehrten, was sie schrieben, muss dann Wahrheit Gottes sein. Wieso habe ich denn dieses dumme Gerät hier vor mir? Das nehme ich nur zur Hand, wenn ich etwas vorhabe, sonst lasse ich es liegen. Ja, ich wurde in der Pause gefragt, ich dachte, ich muss das noch nachtragen. Ich habe einfach so behauptet, dass die Juden selbst wussten, dass seit Malachi, dass der Heilige Geist sich aus Israel zurückgezogen hatte. Ich habe jetzt das Zitat aus einem anderen Skript von mir hervorgeholt. Ich trage das noch nachher, dann habt ihr es hier in diesem Skript dann auch. Der Talmud, also der entstand unter den Juden, die nach Babel verschleppt worden waren. Also es gibt darum einen Talmud Babili, also babylonischer Talmud. Dann gibt es auch einen Talmud Jerusalmi, der ist aber nicht so umfangreich. Also der Talmud Babili entstand eben in Babel und dort blieben die Juden. Sie hätten ja alle zurückkehren können, aber es war nur ein kleiner Teil, der zurückkehrte nach Jerusalem. Die meisten blieben in Babel. Und dort entstand eben der Talmud. Und im Talmud findet sich folgendes Zeugnis zum alttestamentlichen Kanon. Und jetzt zitiere ich aus dem Talmud. Nach den späteren Propheten, eben die früheren Propheten, das waren die vor Zacharia. Ihr erinnert euch. Der Herr sagte durch Zacharia, erinnert euch an die früheren Propheten und werdet nicht wie eure Väter. Die früheren Propheten, das waren die Propheten bis Zephania. Also von Jesaja durch bis Zephania. Und nach den späteren Propheten Haggai, Zacharia und Malachi verließ der Heilige Geist Israel. Und damit war für ihnen klar, es ist keine Heilige Schrift mehr gekommen. Nach Malachi. Und dann noch zur Überzeugung, die die Juden alle miteinander teilten, dass dies ist der Kanon und gar nichts anderes. Der jüdische Historiker Flavius Josephus. Er hatte im Jahr 95 eine Schrift verfasst gegen einen Kritiker des Judentums Contra Apionem, gegen Apio. Und dort schreibt er unter anderem, also wir Juden, wir haben nicht Zehntausende einander widersprechender und widerstreitender Bücher, sondern nur 22 Bücher. Und jetzt die Erklärung dazu, warum nur 22? Das ist so, weil die Juden die Bücher anders gruppieren. Das sind 5 Mosebücher, 13 prophetische Bücher, bestehend aus Josua, Richter und Ruth. Die beiden Samuel-Bücher, die sind ein Buch, die Königsbücher sind ein Buch, Jesaja, Jeremia, Klagelieder, Hesekiel, 12 Prophetenbuch, ein Buch, nur eine Rolle. Darum zählen sie anders. Aber gemeint sind alle die, die jetzt im Alten Testament sind. Nur 22 Bücher, die Beschreibung des ganzen Zeitraums jüdischer Geschichte enthalten. Sie werden mit Recht für glaubwürdiger gehalten. Vom Tod des Mose, also mit Mose beginnt alles, vom Tod des Mose bis zu Artaxerxes, der nach Xerxes als König über die Perser regierte, haben die nachmosaischen Propheten die Begebenheiten ihrer Zeit in 13 Büchern aufgezeichnet. Eben Perserzeit, Malachi ist noch Perserzeit. Nachher kam die griechische Zeit, nach den Persern. Da waren keine Propheten mehr. Also bis Xerxes. Die übrigen, also 12, 22 Bücher, und dann zählt darauf und dann sagt er, die übrigen 4 enthalten Loblieder auf Gott, Lebensregeln für die Menschen. Seit vielen Jahrhunderten hat niemand die Kühnheit gehabt, den Schriften etwas hinzuzufügen oder von ihnen etwas wegzunehmen oder an ihrem Inhalt etwas zu ändern. Das ist gemeinsames Wissen, gemeinsame Überzeugung aller Juden gewesen. Bis Malachi und nichts mehr dazu. Und niemand hat gewagt, etwas wegzunehmen. Ja. Gut, das wollte ich noch nachtragen. Und jetzt wieder zurück zur Entstehung und Überlieferung des Neuen Testaments. Der Grund wurde gelegt durch die Propheten und Apostel des Neuen Testaments. Die Schriften der Apostel und Propheten bezeugen sich selbst. Das kommt dazu. Also Gott hat sie bezeugt durch diese Fähigkeit, Zeichen und Wunder zu tun, dass sie seine Boten sind. Aber die Schriften der Apostel bezeugen sich selbst durch den Inhalt. Und zwar durch das Zeugnis des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist gibt dem Leser Zeugnis, dass diese Schriften Worte Gottes sind. Ich erinnere, ich lese den entscheidenden Satz noch einmal dazu. Also ich erinnere daran, aber ich hätte es auch nicht mehr im Kopf, wenn ich jetzt an eurer Stelle gesessen hätte die ganze Zeit. Darum schlage ich das noch einmal auf. Ronert. Diese gegen eine dieser Gegenstimmen gegen die Bibelkritik, Wilhelm Ronert. Und er schrieb in seinem Werk die Inspiration der Heiligen Schrift und ihre Bestreiter. Dort schreibt er unter anderem, erst durch das innere Zeugnis des Heiligen Geistes, Klammer auf, Testimonium internum Spiritus Sancti, Klammer zu, werden wir die volle Gewissheit von der Göttlichkeit der Heiligen Schrift erlangen. Erst wenn die wiedergebärende Seligkeitskraft des göttlichen Wortes an uns, wenn wir die wiedergebärende Seligkeitskraft des göttlichen Wortes an unserer Seele erfahren haben und durch dieses Wort eine neue Kreatur geworden sind, werden wir nicht bloß menschlich, eben, es gibt gute Argumente, ich habe einige so aufgezählt, wie man das gedanklich nachvollziehen kann, werden wir nicht bloß menschlich, sondern auch göttlich gewiss sein, dass die Heilige Schrift von Gott ist. Ja. Das Zeugnis des Heiligen Geistes. Das ist also der zweite Punkt. Dann drittens. Die Heiligen Schriften werden vom Volk Gottes allgemein anerkannt. Wir wissen ja untereinander, welches die wahren Gläubigen sind. Wir merken es ja auch im Zusammensein, ob jemand den gleichen Glauben und den gleichen Geist hat wie du und ich. Und dann stellt man immer wieder fest, die haben genau diese Überzeugung, diese Schriften, keine anderen. Also sie werden vom Volk Gottes allgemein anerkannt. Und dann viertens, sie stehen inhaltlich in Übereinstimmung mit allen anderen Büchern der Schrift. Das heißt, sie zitieren und bestätigen das Alte Testament und die bereits vorliegenden Schriften der Apostel. Und so müssen wir uns die Entstehung des Neuen Testaments wie folgt denken. Was die Apostel schrieben und auch predigten, war Wort Gottes. Das war ihnen bewusst und auch den Hörern bewusst und den Lesern bewusst. Kann man das belegen? Und ist das eine leere Behauptung? Ein Argument um des Argumentes willen?
Ja, wir haben ja Petrus, der über die Schriften von Paulus spricht und sie mit dem Alten Testament gleichsetzt.
Ja, schön. Also da haben wir eine Bestätigung durch einen Apostel, der Schrift eines anderen Apostels. Gut, schlagen wir diese Stelle auf. Petrus, wo Petrus?
Erster.
Nein, zweiter.
Dann bin ich raus. 1,20. 2. Petrus 1,20.
Nein, es ist weiter hinten. Es ist am Ende. Es ist am Ende. Am Ende, wo es um diese schwierige Frage geht, warum scheinbar der Herr verzieht mit seinem Kommen. Und dann sagt der Paulus, spricht auch davon. Also 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Verse 15 und 16. Erachtet die Langmut unseres Herrn für Errettung. 2. Petrus 3, Verse 15 und 16. Und erachtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er von ihnen, von diesen Dingen redet, von denen einige schwer zu verstehen sind, die die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften. Also, was Paulus schrieb, ist Schrift, das heißt, ist heilige Schrift. Ja, und da bestätigt, nur durch diese kleine Bemerkung, aber man muss sie beachten, was Petrus da sagt. Wie die übrigen Schrift, aha, was Paulus schreibt, ist Schrift. Und gemeint ist natürlich nicht einfach, ja, er kann schreiben, sondern heilige Schrift, selbstverständlich. Ja, aber ich dachte an eine andere Stelle, wo ganz klar gesagt wird, dass die Verkündigenden und die Hörenden wussten, was die Apostel predigten, ist Wort Gottes.
1. Thessalonicher 2.
Ganz richtig, genau die Stelle. Schlagen wir auf. 1. Thessalonicher 2, Vers, weißt du den auch?
13.
2,13, ja. Kannst du den gleich lesen?
Darum danken wir auch Gott unablässig dafür, dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch den Glaubenden wirkt.
Ja. Sie haben das empfunden und darum auch empfangen, dieses Wort, als Gottes Wort. Also was sie predigten und erst recht, was sie schrieben, war Wort Gottes. Und das wussten sie selbst, das wussten auch die Hörer und Leser. 1. Thessalonicher 2,13. Und dann zweitens, der Heilige Geist gibt Zeugnis von Christus. Johannes 16,14. Der Heilige Geist gibt Zeugnis von Christus. Johannes 16, Vers 14. Johannes 16, Vers 14. Er, der Heilige Geist, Jesus spricht hier, er, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Also der Heilige Geist redet von Jesus, bezeugt Jesus. Und damit sind wir beim lutherschen Kriterium. Luther schreibt, dass man Heilige Schrift auch daran, nicht nur daran, aber auch daran erkenne, und das gilt für alle Heilige Schrift, darin stimmen die rechtschaffenen heiligen Bücher überein, dass sie allesamt Christum predigen und treiben. Treiben ist ein Lieblingswort von Luther. Treiben. Also sie treiben Christus, sie stellen Christus dar, sie stellen Christus vor, sie machen Christus groß. Ja.
Genau dieses Argument hat er ja gegen den Jakobusbrief.
Ja, das sehe ich, du hast recht. Ja, eben. Genau. Das steht in seiner Vorrede zum Jakobusbrief. Und das sagt er ganz richtig. Eben, Heilige Schrift ist, was Christus sagt. Und er hat das im Jakobusbrief einfach nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, was, er hätte da lieber nichts gesagt. Aber er sagt, der Jakobusbrief sei eine rechtströerne, also so steht es noch in seinem Deutsch, eine rechtströerne Epistel. Ja, heute sagen wir Stroerne. Aber der Jakobusbrief, selbstverständlich, treibt der Christus. Wo, wie, welcher Stelle? Und wenn es nur das ist, dass er die Wiederkunft Christi bezeugt, im letzten Kapitel. Ja, Jakobus 5, Vers 7, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Er treibt wahrlich Christus, der Herr kommt. Und wenn wir denken, wenn wir bedenken, er spricht ja von der Weisheit, wem Weisheit mangelt. Wer ist denn die Weisheit? Paulus schreibt doch, Christus ist uns geworden zur Heiligkeit, Gerechtigkeit, Erlösung und Weisheit von Gott. Und nachher beschreibt Jakobus in Kapitel 3, dort beschreibt er die wahre göttliche Weisheit. Und das sind die Wesenszüge Christi. Das ist die Weisheit, die wir an Christus sahen in seinem Leben. Kapitel 3. Die Weisheit von oben. Ah, der Sohn Gottes von oben zu uns gekommen. Die Weisheit von oben ist erstens rein, dann friedsam, folgsam, voller Barmherzigkeit, voll guter Früchte. Unparteiisch, ungeheuchelt. Also der Brief treibt schon Christus. Und widerspricht wahrlich nicht dem, was Paulus lehrt über Gnade und Glauben. Wenn wir bedenken, dass Jakobus schreibt, nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt. Das könnte gerade so ein Kommentar zu Römer 9, Vers 11 sein. Nicht der Wollende, also nicht durch das Wollen und nicht durch das Laufen des Menschen, sondern durch die Erbarmung, die Barmherzigkeit Gottes werden wir gerettet. Also die stimmen überein, miteinander. Römer 9, 11. Vorher, aha, Jakobus 1, Vers 17, 18. Jakobus 1, 18. Also Vers 17, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch der Schatten eines Wechsels. Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt. Und dann sagt, verwendet er auch einen Ausdruck, klingt auch sehr Paulus, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Wenn jemand in Christus ist, da ist er eine neue Schöpfung, sagt doch Paulus. Also wir sehen überall Übereinstimmung. Keine andere Theologie, keine andere Meinung. Er legt das Schwergewicht beim Glauben halt anders. Der Glaube muss sichtbar werden, sagt er. Aber Paulus schreibt das auch. Du musst darauf bestehen, und wo schreibt er das? Dass die Unsigen sich darum bemühen, gute Werke zu tun. Wo sagt Paulus das? Paulus sagt auch solche Dinge. Wo? Ja, ich denke jetzt an den Titusbrief. Schlagen wir Titus auf. Titusbrief. Am Schluss des Titusbriefes sagt er das doch. Titus 3, Vers 14. Titus 3, Vers 14. Lasst auch die unseren lernen, für die notwendigen Bedürfnisse gute Werke zu betreiben. Ja. Der Glaube muss sichtbar werden, sich bestätigen durch gute Werke. Ja. Gut, wieso kamen wir auf Jakobus?
Weil ich gefragt habe, dass Luther...
Ach so, ja. Gut. Also das war zweitens, der Heilige Geist gibt Zeugnis von Christus. Und das ist eben dieses lutherische Kriterium, was Christum treibet. Dann drittens, die Zeitgenossen der Apostel kannten die Apostel. Sie kannten sie. Sie vertrauten ihnen. Sie waren in allen Gemeinden bekannt und anerkannt, die Apostel. Und ihre Schriften ebenso. Und so wurde der Kolosserbrief, Paulus sagt das ausdrücklich, die Gläubigen in Laodicea sollen den auch lesen. Und man hat von den Apostelbriefen natürlich Abschriften gemacht, darum gibt es ja so viele Handschriften von all den neutestamentlichen Schriften. Und die wurden überall gelesen und die kannte man in den Gemeinden. Und so war ein die ganze christliche Gemeinde umfassendes gemeinsames Wissen da, wer die Apostel sind, was sie geschrieben haben, was ihre Schriften sind. Und Johannes war noch am Leben. Und als Johannes nachher die Offenbarung geschrieben hat, und er sandte sie ja dann an diese sieben Gemeinden, Briefe, aber natürlich auch die ganze Botschaft. Und so wusste man auch, das hat Johannes geschrieben, das ist Wort Gottes. Und nachdem Johannes heimgerufen worden war, da wussten die Christen auch, es sind keine Apostel mehr da, jetzt kommt nichts mehr. Und das haben auch die Kirchenväter, die haben das auch bezeugt, dass nichts mehr kommen würde. Die sogenannte Didache, Lehre der 12 Apostel, etwa um 100 nach Christus entstanden, dort steht zwar sehr viel Wunderliches drin, aber an einer Sache, also eine Sache war ihnen klar. Du sollst die Gebote des Herrn nicht verlassen, sondern du sollst alles halten, was du empfangen hast. Alles halten, was du empfangen hast, indem du nichts hinzufügst. Nichts dazu. Im Jahrhundert. Vielleicht 5, 6 Jahre nach dem Tod des Johannes. Dann Tertullian, lateinischer Kirchenvater, 3. Jahrhundert. Wie glücklich ist die Kirche? Sie vereint Gesetz und Propheten mit den heiligen Evangelien und Schriften. Also das ganze Alte und Neue Testament. Das ist der Ort, an dem sie ihren Glauben nährt. Verflucht sei, wer etwas hinzufügt oder wegnimmt von dem, was geschrieben ist. Er erinnert dann die letzten Verse von Offenbarung 22. Und das war den Christen klar. Den Christen, der ersten Generation von Christen klar. Das sind also diese drei ersten Punkte. Dann der vierte Punkt zur Entstehung des Neuen Testaments und wie die Christen dann wussten, das ist jetzt das uns gegebene Wort Gottes. Aus Apostelgeschichte 17,11, daraus können wir folgern, also kat analogian, also in analoger Weise, was dort die Juden taten in Beröa, als Paulus zu ihnen kam, das Evangelium predigte, dann haben sie alles verglichen mit den Heiligen Schriften, ob sich das so verhalte. Und das taten die Gläubigen überall und überhaupt. So konnten die Gläubigen alles, was gepredigt wurde, auch Schriften, Geschriebenes, das da kursierte, immer mit den Schriften des Alten Testaments vergleichen. Es musste mit allem übereinstimmen. Und so konnten sie Dinge abweisen, die diesen widersprachen. Und darum eben, weil die kanonischen Schriften des Neuen Testaments alle miteinander übereinstimmten und auch mit den Schriften des Alten Testaments, konnten die neutestamentlichen Autoren sich gegenseitig zitieren. Wir haben das gesehen, 2. Petrus 3,15, ist zwar nicht ein Zitat, aber ein Hinweis. Aber dann in 1. Timotheus 5, Vers 18. 1. Timotheus 5, Vers 18. Wir lesen Verse 17 und 18. Die Ältesten, die wohl vorstehen, lasst doppelter Ehre für würdig erachtet werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wo steht denn das, der Arbeiter ist seines Lohnes wert? Paulus sagt, die Schrift sagt. Wo steht denn das? In der Schrift, in der Heiligen Schrift? Lukas 10, richtig. Also das mit dem Ochsen steht in 5. Mose. Aber der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das steht in Lukas 10, Vers 7. Also was Lukas schrieb, sein Evangelium, ist Heilige Schrift. Ja, gut. Und durch diese vier Mittel, man erkannte, man empfand, was die Apostel predigten und lehrten, war Wort Gottes. Zweitens, der Heilige Geist gibt dem Christen Zeugnis davon, dass diese Worte Gottes Worte sind. Drittens, die Zeitgenossen der Apostel kannten die Apostel. Sie waren anerkannt, ihre Schriften waren bekannt. Und nur die wurden anerkannt und akzeptiert. Viertens, Man konnte alles mit allem vergleichen und alles musste in Übereinstimmung stehen miteinander. Und durch diese vier Mittel erkannten die Gläubigen, was Heilige Schrift ist. Und so sorgte Gott, der Heilige Geist, dafür, dass nichts Fremdes in den Kanon eindrang und dass nichts vom Kanon verloren ging. Und so war der Kanon abgeschlossen am Ende des ersten Jahrhunderts. Und alles Reden von Kanonbildung, man liest das sogar in Werken von bibelgläubigen Leuten, ja, der Kanon sei so langsam entstanden. Was? Der war mit dem Tod des Johannes da. Und das wussten alle Christen. Er wuchs natürlich mit jeder Schrift, die dazu kam, aber mit dem Weggang des Johannes, Kanon da. Da war nichts, erst im zweiten, dritten Jahrhundert und schließlich. Nichts davon. Vielmehr war es so, im zweiten schon und nachher noch mehr im dritten und im vierten Jahrhundert, wie Adolf Zahn ganz zu Recht schreibt, da war die Kirche schon so verfinstert, dass sie nicht mehr recht wusste, was Heilige Schrift ist und was nicht. Da musste man lange darüber diskutieren.
Eine Frage, bitte.
Ja.
Wussten dann die Christen damals, wer der Schreiber des Hebräerbriefes ist, beziehungsweise wer den Hebräerbrief gesagt hatte?
Ich nehme an, dass sie es wussten. Die wussten es ganz sicher. Aber es hat seine Gründe, warum der Name nicht dasteht. Und wahrscheinlich wollte der Schreiber sich selbst ganz zurücknehmen, denn es sollte nur eine Person und ein Name. Darum ging es. Die Hebräer mussten endlich begreifen, wer Jesus ist und dass in ihm alles ist. Und er wollte auch nicht seinen Namen als Apostel dahinstellen, denn sie sollten sehen, es geht um das Zeugnis der Heiligen Schrift. Und es ist ja eine Bibelarbeit anhand des Alten Testaments, um zu zeigen, wie das Hohenpriestertum abgelöst worden ist. Jetzt durch den himmlischen Hohenpriester, wie der alte Bund abgelöst worden ist durch den neuen Bund. Und darum soll allein Jesus und sein Werk ihnen eingeprägt werden.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.